Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind wieder da, nachdem wir in Kevlar waren.
Jan, guten hallo. Tag. Hi.
Guten Tag. Wir haben es überlebt, Jan. Wir waren in Kevlar, es war schön.
Überlebt, da gibt es nichts zu überleben. Im Gegenteil, voller Leben sind wir da wiedergekommen.
Volle Rotze. Nee, war echt gut. Hat richtig Spaß gemacht, da von den Leuten auch live zu reden. War eine neue Erfahrung. Könnt ihr euch in der letzten Folge anhören? Am Anfang knistert es etwas. Ich weiß jetzt, warum es knistert am Anfang der letzten Folge. Ich habe in meinen Taschen gewühlt. Das war ich. Böse, böse, böse. Wollte ich nur schon mal sagen, falls sich jemand die andere Folge anhört. Es hört dann auf in dem Geknister und ist dann Schluss. Ja.
Also es gab auf jeden Fall im Anschluss an die Aufnahme eine gute Diskussion mit den Anwesenden, ja. Noch einen guten Austausch und ein paar ja, kontroverse Gedanken wurden geteilt. Es war spannend, hat Spaß ja, gemacht.
Sehr. Fand ich auch und es gab auch viele, viele neue Aspekte, die mich zum Nachdenken gebracht haben bei der ganzen Diskussion. Also es ging ja letzten Endes um der Friede beginnt bei mir, um alle mal kurz abzuholen, die es nicht gehört haben. Und wir sollten darüber reden, wo der Friede eigentlich beginnt, wo aufhört. Es wurde dann in der Diskussion sehr schnell kirchenkritisch und gesellschaftskritisch, was gar nicht so dramatisch war. Das war schön, weil das dann auch nochmal ganz andere neue Räume geöffnet hat, Diskussionsräume. Und dann kam so ein Aspekt, den ich im Nachgang nochmal reflektiert habe. Ein Aspekt war, dass die Caritas oder auch die Diakonie, dass die unglaubliche Arbeit an der Basis leisten und sie letzten Endes ja ein bisschen davon abhängig sind, wie gut Klerikalen. Oh, danke schön.
Die Kleriker, die Seelsorgenden. Die Seelsorgenden. Danke, danke. Ich sage gerne die Seelsorgenden.
Oberhäupter, wie gut sie performen in der Öffentlichkeit. Also es geht wirklich um die, wie gut, also sie sind, letzten Endes ist die Geldströme ja davon abhängig, wie viele Menschen weiterhin von Kircheninstitutionen begeistert sind. Und wenn sie austreten, fehlt am Ende denen, die eigentlich die Basisarbeit leisten und für die wir klatschen, das Geld. Und dieser Teufelskreis ist gigantisch. Und das ist mir, der wird mir nochmal schlagartig klar, ist ja witzig eigentlich. Heißt ja nicht, dass es keine Lösung dafür gibt, aber es war wirklich lustig, das nochmal, das war für mich eine Quintessenz aus diesem Gespräch.
Ja, und aber auch ein bisschen tragisch und auch ein Punkt, der mich traurig macht, weil dass es am Ende doch da irgendwie 56, also bei katholischer Kirche, Männer sind, die das so dominieren oder die so dominant auftreten oder sein dürfen, das ist schon traurig. Es war auch mal irgendwie anders gedacht. Ne? Also das ist auch, was ich mitbringen kann als Impuls, als Thema, was ich dir wohl vorstellen möchte. Ich bin am letzten Wochenende drauf gekommen, ich hatte Predigtdienst und es gab einen Text aus dem Buch Numeri, also es ist eins der Bücher des Mose, also sehr weit vorne im Alten Testament am Anfang und ein Text aus dem Evangelium natürlich und in beiden ging es um die Frage, wer darf eigentlich was? Ne? Wer darf was? Und beide Texte, also in Numeri nicht so sehr, aber spätestens bei Jesus, demokratisieren Macht, also wer darf was machen? Das ist ja eine Machtfrage. Also Numeri, der Mose hat einen Burnout, er kann nicht mehr alleine, das Volk, er muss da 40 Jahre tappert, der da durch die Wüste mit dem Volk und dann bittet er Gott um Hilfe und dann sagt Gott, gut, ich will dir Hilfe geben und dann nimmt Gott, so steht's da in der Erzählung, von seinem Geist, der auf Mose lag und verteilt es auf die 70 Ältesten, also die Stammesfürsten quasi. Und es ist auch ein bisschen anarchisch, weil zwei kamen zu spät, die hatten es nicht rechtzeitig ins Kultzelt geschafft, die waren noch irgendwo im Lager, der Geist hat sie getroffen, also auch diese beiden, die zu spät gekommen waren, die ereilte der Geist im Lager, da fingen die dann auch an, prophetisch zu reden und da gab es dann jemanden, der gesagt hat, ey Mose, der Medad, der Elad, die sind ja zu spät gekommen, die fangen jetzt einfach im Lager an, prophetisch zu reden, dürfen die das? Dürfen die doch nicht? Die waren noch zu spät, die waren noch nicht da. Und dann sagt Mose, hör mal, was willst du eigentlich? Zerbrichst du dir jetzt meinen Kopf? Also wenn es nach mir ginge, das steht da fast wörtlich so, also ich kann es sogar lesen, wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen Geist auf sie alle legte. Also das ist so ein Stoßseufzer. Ne? Das ist schon, hat mit Leitung zu tun. Es waren jetzt da diese 70 Männer. Das war diese Geschichte bei Numeri. Also es wird breit verteilt und Gottes Geist weht halt, wo er will. Also auch zur Not im Lager, bei den zu spät gekommenen. Und im Evangelium, gleiches Thema, da geht der Johannes zu Jesus und sagt, du Jesus, wir haben da einen entdeckt, der in deinem Namen irgendwie Dämonen austreibt, Machttaten vollbringt. Wir haben versucht, ihn zu hindern. Wir kennen den gar nicht. Der folgt uns gar nicht. Der ist gar nicht hier dabei. Ne? Und dann sagt Jesus, du Johannes, also weißt du, also wenn der doch Gutes macht in meinem Namen, ne, lass mal ihn mal machen. Also wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer in meinem Namen Gutes tut, der wird so schlecht, der wird nicht so leicht schlecht von mir reden können. Lass mal den mal ruhig machen. Also er widerspricht der menschlichen Tendenz der Exklusivität. Also ich glaube, die Freunde von Jesus, die fühlen sich schon ziemlich gut, ne, ganz geil. So, wir sind hier diejenigen, die mit dem kommenden König, mit dem Messias zusammenreisen und konnten nicht so gut ertragen, dass auch jenseits dieser Gruppe, dieser Gefährtenrunde, andere Leute sich auf einmal auf Jesus Christus und dessen Weisung beriefen. Konnten die nicht so verknusen. Sie wären gerne selbst so was Exklusives gewesen. Und da ist Jesus weit von entfernt und demokratisiert die Möglichkeit der Nachfolge und also auch eine Machtthematik. Finde ich super wichtig.
Und was hat das jetzt damit, also du hast gesagt, dass
du das Thema
zurückgebracht. Ja, warum ärgerst du dich?
Ich ärgere mich, weil wir gerade so, und du hast das ja vorhin auch als eine Analyse am Ende unserer Gesprächsrunde in Kevela gerade angeboten, dass du sagtest, dass du verstanden hast, dass die Kleriker, also die Männer da oben, dass die so eine Macht haben und dass so sehr drauf geschaut wird, was die machen, dass sie so einen Einfluss haben auf die Wahrnehmung von Kirche heute. Und ich bestätige diese Analyse und die erfüllt mich mit Trauer, weil eigentlich biblisch es anders, es gibt eine andere Ordnung. Also die biblische Ordnung oder die biblische Rede, das Evangelium vom letzten Sonntag, verweist eher darauf, dass jeder Mensch aufgerufen ist, Machttaten zu tun, mächtig zu sein, Dinge zu machen und auch ja die Wahrnehmung von Kirche oder von dieser Glaubensgemeinschaft mitzuprägen. Wir schielen sehr auf die da oben die Macht haben, und sie haben sie ja auch in Teilen. Das ist ja der Koks. Du hast von dem Teufelskreis gesprochen, den ich auch wahrnehme, und das erfüllt mich mit Trauer, weil es nicht biblisch ist.
Und genau, also das kann ich verstehen, und das ist ein bisschen dieser Frustmoment, und die Frage ist natürlich, wie begegnet man diesem, ne? Also welche Chancen hat man jetzt genau da entgegenzuwirken und zu sagen, wir ändern das? Lösung!
Also erstmal fange ich an zu reden und erzähle, dass es in der Bibel anders steht. Das ist Schritt 1.
Das ist Schritt 1. So, das heißt, Schritt 2 heißt, eigentlich ist jeder berufen, ob Mann, ob Frau, ob hetero, ob homosexuell, jeder Mensch auf dieser Welt ist berufen, kirchlich aktiv zu sein, in einer Gemeinde aktiv zu sein, und wenn er glaubt, das Wort Gottes zu verkünden oder beziehungsweise zu versuchen und mit Menschen in verschiedenen Ritualen, in Gebeten und wie auch immer versuchen, dem näher zu kommen. Das heißt, da ist jeder zu berufen, es zu tun.
Bevor du zu irgendwelchen weiteren Schritten kommst, erlaubst du mir noch ein bisschen Blick in die Bibel?
Ja, bitte.
Ich könnte da aus meiner Predigt noch ein bisschen was zitieren. Ich habe recherchiert. Ne? Also ich habe Dinge gelernt über die Bibel, die ich vorher noch nicht wusste. Mir wurde da was angeboten, mir ist was entgegengekommen bei der Vorbereitung. Und zwar bezogen auf die Geschichte von Mose. Also am Anfang waren es halt diese 70 Männer da. Ob zu spät gekommen oder nicht, es waren 70 Älteste, die dann Teil hatten an der Geistkraft, also auch an der Leitungsaufgabe. Und jetzt könnte man meinen, okay, das ist jetzt göttliche Ordnung, soweit so gut, da gibt's jetzt die Ältesten, Männer, vielleicht vererben die das, keine Ahnung. Aber schon im nächsten Buch, also es kommen dann die vorderen Propheten, später die hinteren Propheten. Die vorderen Propheten, da gibt's am Anfang eine Geschichte und am Ende eine Geschichte, die ist jetzt bezeichnend. Da kommen Frauen als Prophetinnen vor. Also direkt am Anfang, also direkt nach den Mosebüchern, taucht auf einmal mit einer großen Selbstverständlichkeit in der hebräischen Bibel, im Alten Testament, in unserem Alten Testament, taucht jetzt eine Frau auf. Und jetzt frage ich dich, ob du dir den Namen schon mal untergekommen ist. Deborah.
Ja, habe ich schon gehört.
Hättest du gewusst, dass das eine alttestamentarische Prophetin war?
Hätte ich nicht gewusst.
Ja, also ist eine alte Geschichte, ein alter Name. Und Deborah war eine Prophetin. Jesus wird die Geschichte gekannt haben. Deborah steigt auf den Tabor und entdeckt den Ort als Ort der Gottesbegegnung. wo sie in die Gottesbeziehung kommt. Und von der wird erzählt. Jesus kannte seine Bibel, der kannte sein Testament und steigt selbst auf den Tabor. Das ist die Prophetin Nummer 1, direkt am Anfang da, in diesen vorderen Propheten. Und die vorderen Propheten enden im Buch der Könige im zweiten. Da taucht eine Frau auf, eine recht mächtige Prophetin. Viel ist nicht beschrieben von ihr, aber was beschrieben ist, ist bezeichnend. Die Frau heißt Hulda. Hulda. Und das ist ein bisschen krass, weil die Geschichte, wo sie auftaucht, die wird einmal gelesen in der Leseordnung der katholischen Kirche, auch an einem Mittwoch, irgendwie 12. Mittwoch, erster Mittwoch im Mittwoch der 12. Woche im zweiten Lesejahr. Diese Hulda, die ist so mächtig, dass der König und der Oberpriester gehen zu ihr, um eine Entscheidung zu erhalten. Und sie gibt die Entscheidung und die gilt. Also es war wirklich eine angesehene Prophetin. Und diese Geschichte von dieser Entscheidungsfindung, die wird erzählt in dieser Lesung. Aber die Hulda ist irgendwie aus der Geschichte herausgeschnitten. Das muss man sich mal vorstellen.
Wie?
Also, ja, die taucht da einfach, die ist einfach geschwärzt, kannst du sagen. Also mit dem, weißt du, ich betone das so, weil relativ zügig klar ist, es gibt auch Frauen in diesem Prophetenamt. Es gibt Prophetinnen, aber die sind nicht so dominant und auch nicht so gewichtig. Die haben kein eigenes Buch, das von ihnen erzählt wird, aber sie sind doch da. Und zwar direkt nach den Mose-Geschichten. Und die Demokratisierung von diesem Prophetinnenamt geht dann noch weiter. Es bleibt nicht bei herausgehobenen Einzelfiguren, sondern im Buch Joel, das sind da die hinteren Propheten, ein Buch davon, da gibt's im dritten Kapitel Folgendes. Also Spruch des Herrn, eine Prophezeiung. Danach wird es geschehen, dass ich meine Geistkraft auf alles Fleisch ausgieße, auf jeden Menschen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume träumen und eure jungen Leute Visionen haben. Auch über Sklaven und Sklavinnen werde ich in jenen Tagen meine Geistkraft gießen. Ja, also Ziel der hebräischen Bibel, Zielprophezeiung ist, am Ende, jeder ist geistbegabt.
Ja.
Braucht gar nicht einen Mittler, einen obersten Oberpriester, der da irgendwie zwischen Volk und Gott vermittelt, weil der Heilige Geist, den wir in der Trinität selbst Gott nennen, der liegt auf jeder Menschen, auf jedem Menschen des Volkes. Und das ist für uns mit der Taufe eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die wir uns selten vor die Nase nehmen. Und wenn ich das in den Diskurs von heute, also den wir vorhin begonnen haben, rücke, dann habe ich echt viele Wünsche und große Visionen für diese Glaubensgemeinschaft.
Ich muss mich gerade an den Film erinnern von Chosen, den du mir empfohlen hast, mal zu schauen. Der Film geht es eigentlich jetzt um Jesus und seine Geschichte und sie ist recht nah an der Bibelerzählung dran. Und was immer wieder auffällt, ist sein Kontakt zu den Pharisäern. Und was immer wieder auffällt, ist, wie die Pharisäer versuchen, das, was gerade, also der Wunsch nach dem Messias und der Wunsch nach der Erlösung, dass es so manifestiert ist, dass sie eigentlich gar nicht mehr den Messias sehen können, weil sie mittlerweile so in ihren Traditionen verhaftet sind und so dem folgen, was sie glauben, jetzt richtig zu sein, dass sie versteift sind und eigentlich mittlerweile, ja, fest, also wirklich versteift und festgeklebt in ihrer jetzigen Situation, sodass Jesus ihnen sogar ins Gesicht gucken kann. Sie begreifen es einfach nicht, sondern sehen es noch als falsch an, ne, weil es ja nicht sein kann. Und irgendwie erinnert mich das gerade immer so wieder stark an die Situation, die wir heute haben. Also heute ist irgendwie, habe ich das Gefühl, sind die jetzigen kirchlichen Institutionen das, was früher die Pharisäer waren. Und eigentlich brauchst du, und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt müsste die Geschichte wieder von vorne anfangen, damit was nochmal aufrollt, weil so klingt das gerade für mich.
Mhm. Ja, wir kommen in eine Zeit, wo der Kaiser irgendwann keine Kleider mehr hat. Also, weißt du, das hat auch was viel mit Trauer zu tun, dass da auf einmal die alten Mechanismen nicht mehr funktionieren. Also, bei uns taucht ja jetzt nicht gerade der große Reformator auf, dem Kraft und Glorie gegeben ist, mit Machttaten eine eine neue Erzählung zu beginnen, sondern wir stellen gerade fest, dass die Form der alten Erzählung, die ich ja nach wie vor für hervorragend halte, dass die Form, in die sie gegossen ist, nicht mehr funktioniert. Also sie wird nicht mehr so verstanden, sie wird gar nicht mehr abgerufen, sie wird als nicht mehr attraktiv wahrgenommen. Die Form, der Inhalt schon. Es ist eher der Kelch, der bricht. Die Frage ist, was passiert mit dem Inhalt?
Ja, schon so ein bisschen schon genau das ist was ich auch beobachte. Und dann wird man ja jetzt sagen, also hier gibt es ja verschiedene Diskussionen in meinem Kopf. Ne? Einerseits wird man sich ja fragen, aber warum verlassen die Leute gerade jetzt die Kirche, während die Leute gleichzeitig wieder konservativer wählen? Ne? Also während die Leute auf konservativ gucken und sagen, oh Mann, wir brauchen die gute alte Zeit zurück, sind sie aber gleichzeitig nicht mehr bereit, in die Kirche zu gehen, weil sie zu altmodisch ist. Also ich merke, also irgendwo, irgendwas ist ja so dermaßen komisch. Also ich meine, wenn man so die Gesellschaft beobachtet, der Schrei nach Werten und Moral, das Ablehnen von Kirche, aber das Gucken nach einem starken Mann, der das Land jetzt wieder zusammenbringt. Also irgendwie haben wir, die sind irgendwie ganz komisch und es ist keine Stringenz mehr zu erkennen und ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja, ach, ich habe eine Ahnung, erzähl. Weshalb die Menschen, die jetzt sehr konservativ oder rechts, ja, die sogar rechts wählen, weshalb die trotzdem gut aus der Kirche, also austreten mit einem guten Gefühl oder mit ohne ein Gewissensproblem. Wenn ich die frohe Botschaft der Kirche wirklich lese, wenn ich die an mich heranlasse, dann müsste ich feststellen, dass ich so rechts außen, also vor allem die radikalen Positionen, dass ich die nicht wählen kann.
Stimmt.
Also das ist kein Entweder-Oder. Ich kann austreten und, also sehr gut, glaube ich, diese Moral abstreifen und sagen, nee, das ist mir. Das ist nämlich recht unbequem. Also die frohe Botschaft von Jesus Christus, die fordert was von mir, von mir. Und wer rechts außen wählt, der fordert von anderen.
Ja.
Weißt du? Der fordert nicht von sich, sondern von anderen. Insofern kann ich das gut zusammendenken, so ein Verhalten.
Ja, okay, dann, ja, stimmt, du hast recht. So aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht betrachtet, dass man es aus verschiedenen, ja, okay. Also eigentlich steht die Kirche, trotzdem kriege ich es nicht geschissen. Also ich meine, einerseits, das gibt's doch gar nicht. Einerseits bohrt sich die Kirche auf, die katholische Kirche, die evangelischen Kirchen, und sagen, wir müssen jetzt toleranter werden. Ne? Es muss auch queere Gottesdienste möglich sein, homosexuellen Ehe muss möglich sein, mehr Frauen hinein. Weswegen manche sagen, deswegen verlasse ich die Kirche, während andere, das ist eine, die anderen sagen, ist mir immer noch zu altmodisch und nicht progressiv genug, deswegen verlasse ich die Kirche. Also du kannst jetzt gerade beide Richtungen nicht richtig gerecht
machen. Geht in beide Richtungen.
Und gleichzeitig, also das eine nicht und dann, und dann würde man ja sagen, wenn man jetzt in die steif konservativste Ecke der Kirche rutschen würde, in die Ecken der evangelischen katholischen Institutionen, wo du richtig schön die Konservativsten triffst, da würde man wahrscheinlich AfD-Wähler auch wieder finden können. Das heißt, ja, auch eigentlich würden sie ja hier ein Zuhause finden. Also es so richtig passt es immer noch nicht, weil das alles nicht zusammenpasst, was gerade passiert. Und wie du schon sagst, die frohe Botschaft hinten dran, die ist ja eigentlich das, was ein Rechts Außenmensch komplett eigentlich abschrecken müsste. Wird sagen, boah, Jesus, der war aber wirklich schon linksradikal. Was war das denn für ein Typ? Und das Ganze in einer Gesellschaft gemixt, da finde ich noch nicht ganz den Kompass. Also ich als Kirche, muss ich mir dabei zugeben, ich als Kirche hätte meine Probleme gerade, die richtige Ansprache zu finden. Ne? Also ich hätte gerade wirklich, weil letzten Endes ist ja für die Institution jetzt erstmal ganz wesentlich, ich brauche Menschen in der Kirche, die Mitgliedsbeiträge zahlen, sonst überlebe ich erstmal ganz viele Sachen nicht. Oder sonst brechen mir ganz wichtige Dinge weg, die wir gerade finanzieren. Das ist ja die erste ganz mal pragmatische Lösung.
Betriebswirtschaftliche
Lösung, genau. Das ist das eine Problem, was sie haben. Das andere Problem ist, das heißt, die sagen, wir müssen die Leute von heute ansprechen können. Dann kommst du um die Ecke und sagst, ich würde gerne die Leute von heute ansprechen, weil ich will eigentlich mit den Leuten so reden, wie ich will. Aber so wie du es gerne willst, so progressiv, wie du es erkennst, wie du da das Gefühl hast, das wäre jetzt anschlussfähig, wird es dir aber auch nicht offiziell gegeben. Und das darfst du dann wieder auch nicht. Also ich finde es gerade eine unglaublich schwierige, verklemmte Situation.
Ja, aber ich habe keinen Maulkorb. Ne?
Also okay, das stimmt.
Ich habe keinen Maulkorb. Ich kann sagen, was ich glaube, was was hilfreich ist zu sagen oder was wichtig ist zu sagen. Das sage ich. Und bisher ist es mir damit gut gegangen. Ich hänge noch bei dem Linksradikal. Also radikal vielleicht.
Aus Sicht eines Rechtsradikalen.
Okay, okay, die
Perspektive. Das war aus Sicht nicht, aus meiner Sicht nicht. Okay. Das ist ein Rechtsradikal. Okay. Ist er linksradikal? Ja, logisch. Ist auf der anderen Seite. Dabei ist er eigentlich, also aus meiner Sicht ist er eigentlich die gesunde Mitte. Ne? Also
Ich glaube auch.
Das ist meine Sicht.
Jesus war schon klar und hatte Standing, aber irgendwie war er doch in der Lage, immer wieder Kontakt zu knüpfen. Und der hatte auch unter Pharisäern gute Gesprächspartner, Nikodemus. Mhm. Der hatte unter den Römern, den Feinden, Anhänger und großartige Begegnungen. Man denke an den Hauptmann. Also da gibt's die Brückenbaufunktion dieser frohen Botschaft. Die ist auch nicht zu unterschätzen. Also
nee, genau.
Ich wünschte mir, dass in Kirchen, Gemeinden mehr diskursiv gestritten oder gesprochen werden könnte.
Ja, ja, mit dem Respekt der anderen Meinungen und der Befindlichkeiten.
Ja.
Das stimmt, das hatte ich ja auch irgendwie noch kurz angesprochen, dass man so das Gefühl hat, dass die Kirche so ein bisschen Wärmetod manchmal stirbt, weil man sich nicht traut, kontrovers zu diskutieren, so richtig kontrovers zu diskutieren, weil das überhaupt nicht üblich ist. Hm. Vor der Bühne zumindest.
Es hat übrigens auch was mit Leitung und Führung zu tun. Also in der jüdischen Tradition sind Streitgespräche, haben einen hohen Stellenwert. Auch weil gar nicht da die eine Person ist, die oberste Instanz für sich so beansprucht oder beanspruchen kann. Also da gibt's in den rabbinischen Schulen meines Wissens eine große Tradition von gelehrten Streitgesprächen, wie jetzt diese oder jene Textzeile in der Tora auszulegen ist. Also die Wirkungsgeschichte der Tora jüdischerseits, da gibt's wirklich große Dispute, die mit integer intellektuell geführt wurden.
Jetzt würde ich ja fragen, was ist mit den Emotionen? Also was ist eigentlich mit Emotionen? Wie werden die, ist da eigentlich heute noch Raum, dass die ordentlich vermittelt werden können?
Der ordentliche Raum, der ist gar nicht gewünscht, um Emotionen zu vermitteln. Kannst du es mir ein bisschen griffiger machen, worauf du ansprichst?
Nee, so generell, also die Emotionen im Sinne von, dass das Himmelreich, was Jesus verkündet, auch mal zu spüren, was er damit meinen könnte. Nicht, was wir schon mal gesprochen haben, Spiritualität, wirklich da reinzukommen dass man diese Wirkkraft auch mal fühlen kann. Das hast du ja immer wieder angesprochen, dass das für dich eigentlich einer der ganz wesentlichen
Säulen sind für dich. Ich würde doch meinen, dass bestenfalls ist jede Liturgie auch ansprechend auf die Gefühlsebene. Dann ist eine Liturgie gut, wenn ich irgendwie, es gibt die Redewendung, erhebt eure Herzen, in der Präfation bei uns. Und ich möchte doch meinen, dass das ein Ziel ist von jedem Liturgen oder von Menschen, die Liturgie oder Gottesdienste feiern, vorstehen, vorbereiten, dass sie diese emotionale Ebene mitdenken und ansprechen, zu versuchen, sie anzusprechen wenigstens.
Genau das. Und manchmal kommt es einem so vor, wenn ich in Gottesdiensten zu Besuch bin, dass die Konformität, also das Versuchen, höflich zu bleiben, in der Rhetorik ist manchmal verhindert, dass du dann in den Gefühlsmoment kommst. Also ist natürlich unglaublich schwierig, muss ich offen gestehen. Ne? Aber die emotionale Anrede, dass ich mich angesprochen fühle als derjenige, der gerade in dem Raum sitzt und auf einer emotionalen Ebene angesprochen werde, müsste ja auch damit einherkommen, dass der Pfarrer oder der Priester oder die Priesterin, die Pfarrerin vorne entsprechend die Emotion für sich ausgehend vermittelt, dass sie sie widerspiegelt. Weil manchmal habe ich das Gefühl, die Person vorne will nicht ihre Emotion preisgeben. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, um auch
hundertprozentig
bei mir auszulösen.
Damit könntest du in eine Homiletik-Ausbildung als Dozent könntest du dich reinhacken. Ich möchte eines aber noch oder zwei Dinge sagen. Erstens, ich habe jetzt gestern war Sonntag, ja.
Ja. Nee, vorgestern.
Vorgestern war Sonntag. Ich hatte 4 Liturgien, 3 Messen, 1 Taufe. Und bei der vierten Liturgie, das kannst du dir vielleicht vorstellen, weil du ja auch manchmal vor Gruppen sprichst, es war immense Arbeit, die vierte Messe so zu feiern, als sei es meine erste an dem Tag.
Das glaube ich.
Also das fordert von Liturgen die Taktung, die von uns heute erwartet wird, fordert von uns Liturgen eine Menge ab.
Das glaube ich.
Eine Menge. Also du hast völlig zu Recht, forderst du gerade, dass ich mich reingebe mit meiner ganzen Persönlichkeit. Und das ist auch ein Anspruch, den ich an mich habe. Aber ich komme an menschliche Grenzen, an körperliche Grenzen. Das ist das eine. Das zweite ist, die Verantwortung dafür, dass du dein Herz erhebst, liegt nicht allein bei dem Zelebranten, der Zelebrantin da vorne auf der Bühne, sondern es ist auch die Frage, in welcher Erwartungshaltung oder jetzt liturgisch, theologisch gesprochen, in welcher Gebetshaltung du in diese mögliche Gottesbegegnung gehst. Ja. Also wenn du dich da nur als Konsument verstehst, dann kann da der Zelebrant vorne ein Feuerwerk abbrennen. Da passiert nicht so viel. Denn die Gottesbegegnung, wir haben gerade vorhin davon gesprochen, braucht eigentlich den Mittler nicht. Ja, du bist selbst in der Lage, dich zu verknüpfen, dich zu verbinden. Und wenn die Teilnehmenden nur Teilnehmer sind und nicht Mitfeiernde, dann spüre ich das als Zelebrant vorne aber sofort, dann ist der Resonanzraum, in den ich dann spreche, für den, in dessen Auftrag ich bete, der ist unfassbar groß oder unfassbar klein, je nachdem, in welcher Haltung die Menschen teilnehmen. Deswegen mache ich bei Firmlingen, versuche ich die insofern vorzubereiten, dass sie mit einer Erwartungshaltung in ihre Firmung gehen. In dem Moment, in dem der Mensch denkt, boah, gleich werde ich gefirmt, es passiert etwas. Dann passiert auch was. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das gelingt mir nicht bei allen Firmlingen, ne? Manche sitzen den Tag dann oder die Feier ab, da kann ich, es ist so. Da hängen ganz viele Faktoren dann mit zusammen. Und dann ist das einfach, vielleicht einfach eine Feier, eine Abschlussfeier wie eine andere Abschlussfeier. In welcher Haltung bin ich da?
Ja, das stimmt. Oh je, also ich höre eine Menge raus. Ich habe gerade überlegt, was könnte das für ein Titel sein bei dieser Folge? Mein erster Überlegung war verzweifelter Priester.
Nee, das ist es nicht.
Das wäre gemein.
Nee, stimmt auch nicht.
Was ist es denn? Wenn es nicht verzweifelt ist. Klingt manchmal so ein bisschen verzweifelnd. Man sagt irgendwie, weil die Gemeinde macht nicht mit, ne? Du musst.
Das habe ich nicht. Nein. Ich wollte dir gerade ein bisschen die Augen öffnen für den eigenen Anteil. Also du kannst ja eine Menge dafür tun, dass du ein tolles Gottesdiensterlebnis hast. Mhm. Das, was ich gerade sagte, macht dich etwas unabhängig davon, was da gerade für ein Pastor oder eine Pastorin vorne ist. Wenn du mit der Haltung in eine Liturgie reingehst, heute begegnet mir Jesus selbst im Wort, im Brot, im Wein, dann wirst du eine andere Feier feiern, als wenn du da sitzt, boah, jetzt gucke ich mal, was der Pfarrer heute für eine komische Sache sagt. Macht er wieder die Pause an der falschen Stelle? Keine Ahnung. Also es ist eher ein Wort der Ermächtigung, dass ich hier spreche.
Okay, verstehe. Okay, jetzt habe ich es richtig rum verstanden. Ich hatte es gerade andersrum verstanden, dass es oft der Fall wäre, dass es so ist. Aber das habe ich es okay verstanden. Ja. Also ich muss es gerade nochmal rekapitulieren. Also das heißt, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es eigentlich, und das hast du anfangs gesagt, dass eigentlich jeder berufen ist, in der Kirche mit Gott selber zu reden. So, jeder Mensch auf der Welt erst einmal so. Und das
nicht nur in der Kirche.
Jeder darüber auch seine Erfahrung, wenn er eine hatte, auch selber teilen kann, so wie er es gerne will. Und auch andere Menschen dazu einladen kann, gemeinsam es zu erleben, auf die Art, wie er es für richtig hält, um es erleben zu können. Und natürlich ist es gut, wenn man dann Methodiken hat, Liturgien hat, etc., um das Ganze ein bisschen zu festigen. Aber es ist jeder berufen, das heißt Mann und Frau. Egal welcher geschlechtlichen Ausrichtung und egal welchen Geschlechts, darf jeder Mensch es tun. Und das ist gerade die Schmerz ist so ein bisschen, dass es auch gerade die Diskrepanz in der Kirche hat, dass es eben nicht überall genauso gelebt wird, obwohl es eigentlich so verkündet ist.
Biblisch ist, jede soll und darf.
Fühlt euch alleingeladen. Finde ich gut. Nee, also das hat mich doch wieder zum Nachdenken gebracht. Jan, an dieser Stelle muss ich darüber nachdenken und würde diese Podcast-Folge nach einer guten halben Stunde wieder beenden wollen, um beim nächsten Mal ein leicht anderes Thema anzusprechen, was jetzt heute über den Rahmen sprengen würde.
In Ordnung. Ich freue mich.
Alles klar. Dann danke ich dir recht herzlich. Wieder.
Ciao. Wiedersehen, wiederhören.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.